Echte Verbrechen. Der Podcast zum Magazin.
Willkommen bei Echte Verbrechen, der Podcast zum Magazin. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist Malte Herbig und es geht um diesen Mann. Da hören wir erstmal rein.
17. Juli 1975. Ein Brand in einem Haus in Hamburg-Altona. Bei den Löscharbeiten machen die Feuerwehrleute einen grausigen Fund. Leichenteile sind über den gesamten Dachstuhl verstreut. Mumifizierte Körper liegen hinter einer Dachschräge. Die Opfer, vier ältere Prostituierte aus St. Pauli.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt.
Er ist jedenfalls asozial und primitiv. Also das ist klar, das ist völlig einwandfrei klar, dass er die vier umgebracht hat.
Das ist grauenhaft, was der gemacht hat. Wenn der mal rauskommt, der macht ja sowas immer wieder.
Ich bin dafür, dass es ein Massenmörder. Dieser Mann gehört hingerichtet und zwar aufgehängt.
Das war ein Ausschnitt aus einem Dokumentarfilm von Walter Harrich und Danuta Harrich-Sandberg über den Serienmörder Fritz Honker. Und erstmal guten Tag, lieber Malte.
Hallo, Anja.
Also du hast für Echte Verbrechen das Magazin darüber geschrieben, allerdings nicht über Honker, sondern über den Mann, der diesen Mörder nach seiner Festnahme verhört hat. Aber erstmal, was wusstest du denn über den Fall Honker, als du angefangen hast, dich damit so intensiv zu beschäftigen?
Also ich kannte den Fall Honker natürlich durch die eigentlich als popkulturelles Phänomen der letzten Jahre. Vor ein paar Jahren ist ein Roman über ihn rausgekommen von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Der Titel bezieht sich natürlich auf eine der Kneipen, in denen Honker tätig war, wo er die Frauen abgeschleppt hat. Und dann hat Fatih Akin den Roman noch verfilmt. Daher kannte ich die Figur Honker. Aber ich habe mich eben gefragt, was steckt dahinter, hinter diesen, dieser künstlerischen Darstellung, wie war der wirkliche Honker? Und da gibt es natürlich keine bessere Adresse, als mit dem Mann zu sprechen, der ihn damals vernommen hat.
Das war eine ziemlich harte Geschichte rundherum, was man auch in dem Spielfilm sieht. Hast du den gesehen, Der goldene Handschuh?
Ja, ich habe den Film gesehen und in der Tat, der ist ziemlich brutal. Es ist ja heutzutage fast so ein Teil des Marketings, dass man sagt, oh, der Film ist so brutal, den kann man kaum sehen. Allerdings finde ich in solchen Fällen immer die psychologische Brutalität eigentlich furchterregender als diese Splatter-Geschichten mit viel Blut und so. Und die Frage, die mich interessiert hat, ist, wie Honker wie er es geschafft hat, diese Frauen abzuschleppen zum Beispiel. Also sowohl der Film als auch der Roman hören ja mit der Verhaftung von Honker auf. Und mich hat interessiert, was passiert eigentlich danach mit Honker?
Karl Pries ist Jahrgang 1938 und der hat sich ja dir gegenüber zum Beispiel auch verwundert gezeigt, weil er hat in Vorträgen über diese Geschichten damals erzählt und hat gesagt, vor allem die Frauen wollten sehr genau wissen, was für Foltermethoden Honker angewendet hat. Hat er eine Erklärung dafür gefunden?
Also mein Eindruck ist, er hat nicht so wirklich eine Erklärung dafür gefunden. Hier treffen natürlich auch zwei Welten aufeinander, die des professionellen, distanzierten Mordermittlers und die eines Publikums, das Zuschauer, die vielleicht auch gerne mal zur Unterhaltung in sowas reingehen und so einen Effekt haben von wegen, oh Gott, ein Glück, dass es mich nicht erwischt hat. Fast so eine Art so eine Stellvertreter-Katharsis. Er konnte sich das nicht erklären, denn für ihn ist das alles ein sehr nüchternes Geschäft und er lässt das nicht an sich ran als Profi.
Du hast sehr lange mit Karl Pries gesprochen, mit diesem damaligen Ermittler für das Magazin Echte Verbrechen. Und wir hören mal rein, denn Karl Pries kann sich noch sehr gut an diese erste Tatortbegehung erinnern.
Wir sind benachrichtigt worden, weil die Feuerwehr, weil also in dem Haus Zeistraße, ich glaube, war das die Nummer 74 oder 75, war ein Dachstuhlbrand ausgebrochen und die Feuerwehr war am Löschen. Und bei den Löscharbeiten sind sie auf Leichenteile gestoßen. Und daraufhin ist dann die Kriminalpolizei, sprich Mordkommission, benachrichtigt worden. Ja, der schwamm natürlich im Wasser, das ist klar, sehr verqualmt. Die Türen oben im Obergeschoss, also unterm Dach, war schon aufgebrochen, das Dach. Und eigentlich war das Feuer schon gelöscht, es qualmte nur alles noch fürchterlich. Und die haben dann auch abgebrochen, nachdem sie da die Leichenteile entdeckt haben, in dem einen Bodenraum. Und was dann ja zu unserem Einsatz führte. Und wir mussten dann natürlich, im Treppenhaus war alles nass, Wasser, mussten wir nach oben und haben dann unsere Arbeit angefangen. Wir sind ja zunächst in den Raum, in den Bodenraum reingegangen, wo er seine Kohlen hatten, wo die Leichenteile entdeckt worden sind von der Feuerwehr. Das zeigten die uns und dann sahen wir die Wohnungstür, also einmal das Bad und die Toilette, die war auf die Tür. Und dann hatten sie auch schon die Tür, meine ich, zu der Wohnung an der Honkerstand aufgebrochen. Und wir gingen dann in die Wohnung rein. Ja gut, es war ein kleiner Raum mit in diesem, das war mehr so eine Art Küche-Wohnraum, wo es dann auch noch in einen anderen Raum einging. Es war natürlich alles sehr nass durch die Löscharbeiten und diese Räume, gut, die Bilder an den Wänden, die sah man, es stank fürchterlich dort und ja, wir haben uns dann erstmal die ganzen Räumlichkeiten angesehen und sind dann angefangen, uns die Leichenteile, die da bei den Kohlen lagen, anzusehen. Und ja, dann haben wir beratschlagt, wen brauchen wir alles, die Techniker, die Kriminaltechniker. Es war auf jeden Fall der Kopf. Ich meine Kopf, Torso, abgeschnittene Brüste, Extremitäten, alles das fanden wir in diesen Kohlen. Es war sehr viel, ja, das war hauptsächlich das Feuer, sehr verqualmt. Das überdeckte natürlich den Leichengeruch, den wir dann später, das setzt sich dann ja so allmählich durch, den wir dann später bemerken. Im Verlauf der Tatortarbeit fiel uns natürlich auf, überall lagen Becken, Steine, in der Toilette jede Menge, dann so, auch so kleine Behältnisse, sowie so kleine Töpfe. Da standen so Kunststofftöpfe, wo dann Beckensteine drin waren. Und war natürlich für uns sofort klar, das war zur Überdeckung der Verwesungsgerüche.
Also überall Duftsteine, erzählt Herr Pries. Und dann der Geruch. Und dieser Geruch war ja vielen schon vorher aufgefallen. Das hat ja Herr Pries ja auch erzählt, oder?
Ja, es gab einige Zeit vorher schon mal Beschwerden aus dem Haus, dass da so seltsam rieche. Und dem ist die Polizei auch mal nachgegangen, allerdings nicht besonders weit. Das wurde dann auf die Griechen geschoben, die griechischen sogenannten Gastarbeiter, wie das damals hieß, die da lebten. Und dann hieß es, ja, die kochen immer so streng. Die Ironie der Geschichte ist, dass es die Griechen waren, die sich beschwert hatten über den Gestank. Naja, so ist es eben in der Wirklichkeit auch manchmal wie im Film, dass die Polizei leider haarscharf an so einem Serienkiller beim ersten Mal vorbeigerät.
Ja, wobei in diesem Fall ja auch, das Dachgeschoss hat gebrannt, die Feuerwehr hat dann die Polizei, also in dem Fall dann auch Herrn Pries und seine Kollegen alarmiert. Und als dann Herr Pries und sein Kollege an diesem 17. Juli 75 noch am Tatort waren, da ist ja dann dieser besondere Mann aufgetaucht. Und wir hören noch mal kurz rein in das, was Herr Pries von diesem Tag und der Begegnung noch weiß.
Da kam ein kleinerer Mann die Treppe rauf, so, ja, so eine Art Uniform hat er an, Wächteruniform. Und fragte dann, was ist so, ich sag's mal so sinngemäß, ob das natürlich wörtlich stimmt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, er sagte, was ist denn hier los? Ja, hier ist ein Feuer ausgebrochen und die Feuerwehr hat gelöscht und wir sind dabei, hier das zu besichtigen. Wir sind von der Kriminalpolizei, um das zu besichtigen, um festzustellen, was hier passiert ist. So kamen wir. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin hier, mein Name ist Honka. Ach, sind Sie hier der Wohnungsinhaber von dieser Dachgeschosswohnung? Ja, das ist meine Wohnung. Mhm. Das ist Ihre Wohnung. Dieser Bodenraum, der hier aufgebrochen worden ist, gehört der Ihnen? Ja, der gehört zu meiner Wohnung. Und dann haben wir gefragt, wer hat Zutritt zu diesem Bodenraum? Ja, nur ich, sagte er dann. Und dann kam dann die Frage, ich weiß nicht, ob das bei ich das war oder mein Kollege, jedenfalls es kam dann die Frage, Und wer hat den Schlüssel dazu? Ja, nur ich, kein anderer Zutritt zu dem Raum.
Was genau ist danach passiert? Also die haben halt diesem Honker gegenübergestanden, es gab einen Tatverdacht, haben die dann gleich festgenommen, mitgenommen?
Der Honker, der da von seiner Nachtschicht morgens kam, der wusste natürlich nicht, dass sie das entdeckt haben. Und die haben das auch erstmal nicht zu erkennen gegeben, sondern haben ihn gefragt, ist das hier ihr Dachboden? Er sagte, ja, da habe ich den Schlüssel zu, nur ich. Und naja, da hat er sich schön reingeredet und wurde dann danach gleich mal ins Präsidium geschickt.
Daran erinnert sich auch Herr Pries noch sehr genau. Wir hören mal, was er dazu zu erzählen hat.
An der Dienststelle, ja, haben wir unserem Chef gegen Bericht erstattet, was wir alles vorgefunden haben. Wir haben ihn natürlich schon vorab informiert über Funk und haben ihn alles berichtet, was wir da vorgefunden haben. Und an diesem Abend bin ich dann noch, ins Vernehmungszimmer gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, Herr Vierde war auch dabei. Und dann haben wir uns vorgestellt nochmal und ihm berichtet, welche Rechte er hat und dass er sich einen Anwalt nehmen kann und so weiter. Also eine rechtliche Belehrung, die haben wir ihm gegeben. Und dann, dass wir uns doch über viele Sachen mit ihm unterhalten müssen und dass wir ihn dann vernehmen wollen. Es war erstmal nur, dass er weiß, worum es geht. Und dann ist er ja weggebracht worden und am nächsten Morgen wiedergekommen. Wir haben ihm dann gesagt, dass wir ihn vernehmen wollen und dass wir da vieles doch geklärt haben möchten und haben ihm auch gesagt, was er nicht gleich natürlich mit allen Geschützen, kommt man nicht gleich raus, sondern tastet sich langsam an den Mann heran und auch eine Frage persönlich, hat er Arbeit, wo arbeitet er und so weiter. Das sind dann die Fragen, das sind dann die Fragen zur Person, die man stellt. Und wir müssen ja auch wissen, wer sitzt uns gegenüber, wo kommt er her, was arbeitet er und so weiter. Das ist doch klar, man muss ja wissen, was nun ist, nicht zugleich mit der Tür ins Haus fallen. Und dann sind wir angefangen, haben ihm berichtet, dass da ein Feuer ausgebrochen ist und dass die Feuerwehr auf Leichenteile gestoßen ist. Und sie haben uns ja gesagt, das sei ihr Bodenraum und auch sie haben nur den Schlüssel. Also möchten wir gerne wissen, wie kommen die Leichenteile in ihren Bodenraum. Und dann sind wir natürlich so langsam dazu übergegangen, was uns dort in der Wohnung aufgefallen ist, dass wir noch eine Leiche gefunden haben. Und unter dieser Leiche in der Dachabseite, das kommt nicht gleich so hintereinander, sondern immer wieder so zwischen, dass wir da noch ein weiteres Skelett, was schon teilweise vertorft war, gefunden haben. Augenscheinlich scheinen das zwei Leichen zu sein. Und dass wir dann nachher, dass wir dazu übergegangen sind, Wände aufzubrechen, Fußbodendielen hochzuhebeln und unter anderem in dem Wohnraum auch eine Dachseite auf und dort haben wir dann eine Betttuch verpackte Leiche gefunden.
Es gab einen sehr langen Tag am Tatort für Karl Pries, der ist danach erstmal nach Hause gefahren, hat eine Dusche genommen, hat er dir erzählt, und dann aufs Revier, um das erste Mal mit Honker zu sprechen. Wie erinnert er sich an diese Begegnung?
Die Arbeit der beiden Ermittler am Tatort, die muss man sich natürlich ziemlich unappetitlich vorstellen, zumal das alles nicht so modern ist, wie man das heute in Dokumentationen oder so amerikanischen CSI-Filmen sieht, wo Tatort-Ermittler in weißen Anzügen da Spuren aufsammeln, sondern die beiden, die hatten ihre Zivilkleidung an und haben da sich so erstmal durchgewühlt und Beweismittel sichergestellt. Natürlich wurde fotografiert. Inzwischen nach dem Fall Honka sogar hat es zu einigen Neuerungen auch damals bei der Polizei geführt, hat mir Herr Pries erzählt. Die haben zum Beispiel zum ersten Mal eine Waschmaschine fürs Polizeipräsidium angeschafft, mit dem die Unmengen von Wäsche gewaschen werden konnten. Frauenwäsche, die man auch am Tatort gefunden hat. Denn die waren später ein wichtiges Mittel, um Frauen zu finden, die mit Honka Kontakt hatten. Auch Frauen, die er nicht umgebracht hat.
Und es sind ja auch sehr schräge Sachen passiert bei dieser Befragung. Also der Kriminalhauptmeister Pries hat das ja zusammen mit seinem Kollegen gemacht. Es war auch eine Protokollantin anwesend, die offenbar mit dem Gesicht zur Wand dann gesessen hat. Und Herr Pries konnte sich daran auch deshalb so genau erinnern, weil er sich an eine Aussage von Honka erinnert hat im Gespräch.
Naja, das war einmal zu unserer Schreibdame gegenüber, nicht? Wo er dann sagte, ich habe doch Geld. Sie haben doch sicherlich auch mein Geld, was ich bei mir hatte. Würden Sie bitte für die Dame hier, und dann zeigte er so, eine Schachtel Pralinen kaufen. Das sprach er dann so, das war dann so abschweifend. Dann hatte er erstmal wieder Ruhe und naja, dann sind wir wieder zum Fragenspiel übergegangen.
Und du hast ja auch rausgefunden, dass die Ermittler sich eine Taktik zurechtlegen. Also da gibt es immer, wie man es aus Filmen kennt, den Good Guy und Bad Guy. Und auch dazu hat Karl Pries was gesagt.
Ja, es wurde dann von den vielen auch mal ein bisschen härter gefragt. Aber auch immer so, dass man wir wollten ja was von ihm. Wir wollten natürlich von ihm hören, wie ist es zur Tötung dieser vier Frauen gekommen. Es ist sehr einfach, wie er sich äußert. Und insofern spricht man natürlich dann auch ziemlich klar und versucht nicht so hintenrum, das würde er wahrscheinlich nicht schnallen. Man muss ihn schon direkt damit konfrontieren und ansprechen und ihm auch sagen, das können nur sie gewesen sein.
Also diese Aufteilung, Good Cop, Bad Cop, hat er dir erklärt, ob das funktioniert hat bei Honka?
Wenn man nur den Film und den Roman kennt, dann denkt man ja, dass dieser Honka ständig besoffen war und eigentlich gar nicht zurechnungsfähig und dass man gar nicht vernünftig mit ihm reden kann. Das war aber nicht so. Der Pries hat mir erzählt, dass der Honka schon genau wusste, was die Ermittler wollten. Und er hat sich entsprechend taktisch auch verhalten und diese Strategie, die hat er auch eine ganze lange Zeit lang durchgehalten. Er hat ihm gesagt, ich bin doch kein Trottel. Was soll ich Ihnen denn jetzt erzählen über die Tathergänge? Und sie haben dann versucht, so langsam in ihn einzudringen. Die haben sich dann auch die Rollen aufgeteilt, so in Good Cop und Bad Cop. Der Jürgen Vierle war derjenige, der die harten Fragen gestellt hat, so ein bisschen so, was haben Sie dann mit den Leichen gemacht oder mit den Frauen, welche Sexualpraktiken? Und da hat der Honka erst immer ganz zugemacht, zugeklappt wie eine Auster. Dann ist Karl Pries gekommen und hat versucht, ein bisschen Vertrauen aufzubauen und ihm zu sagen, ja, Sie sind doch da in der Szene, im Elbschlosskeller, im goldenen Handschuh, da haben Sie doch viele Frauen kennengelernt, da waren Sie doch eigentlich ganz beliebt, ne? So ein bisschen schmeicheln, dass man ihn versucht, vielleicht auch bei seiner Resteitelkeit zu erwischen, die auch dieser Mann hatte, der ansonsten ein armes Würstchen war. Naja, und das war nicht so, der war auch, Herr Pries sagte mir, der Honka hat nicht den Eindruck eines Alkoholikers auf ihn gemacht, obwohl er das sicherlich war. Noch interessanter fand ich, dass er gesagt hat, der Honka hat sehr viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Und wenn man die Tatortfotos kennt, gut, das war nach dem Brand, aber auch die Inszenierung der Wohnung und die Schränke voller Flaschen, leere Flaschen, Korn sind, das ist ja schon ziemlich unappetitlich, aber der Honka habe sehr drunter gelitten, dass er sich nicht jeden Tag in der Haft rasieren konnte. Und er habe auch darum gebeten, einen Kamm zu bekommen. Also das ist ein bisschen überraschend, wie sich so ein Mensch dann doch anders darstellen kann. Interessant war auch, dass er so ein Protokoll wird ja dann immer, so eine Vernehmung wird mitprotokolliert. Die Protokollantin war eine Dame, die saß mit dem Fenster zur Wand, hat das mitgetippt und am Ende muss der Vernommene das unterzeichnen, seine Aussage. Und da hat mir der Priester erzählt, dass Honka sagte, nein, also hier so Wörter wie Titten und Ficken, die sollen da nicht vorkommen. Der Richter ist doch ein feiner Mann. Schreiben Sie doch bitte Brüste und Geschlechtsverkehr. Da haben die Beamten erstmal erklärt, das geht nicht. Wir können es ja nicht redigieren hier fürs Hohe Gericht. Das muss genauso sein, wie sie gesagt haben. Aber ja, da hat er versucht, sich irgendwie normgerecht zu verhalten. Und er hat sogar, hat mir der Priester erzählt, er hat sogar seinen Charme, seinen berühmten Charme auch in der Vernehmung spielen lassen. Er hat den Ermittlern gesagt, hören Sie mal, ich hab doch Geld, kaufen Sie doch der Dame, die hier mittippt, eine Schachtel Pralinen von mir. Haben sie nicht gemacht. Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Good Cop und Bad Cop, allerdings hat es eine Zeit lang gedauert. Karl Pries, muss man wissen, dass er eine weiche Schale hat und einen harten Kern. Der hat also auf diese freundliche, hartnäckige Art jeden Tag einfach so weitergemacht. Und so haben sie sich rangetastet an den Kern von Honka. Und nach ungefähr 10 Tagen ist er dann schließlich zusammengebrochen und hat es gestanden.
Und wenn man dann so lange mit jemandem zusammensitzt, Honka war ja der Einzige, der wusste, was wirklich passiert war. Und er hat am Anfang immer gesagt, er hat damit nichts zu tun mit diesen Morden. Es ging also darum, ihn so unter Druck zu setzen, dass er sich irgendwann verzettelt, hast du gesagt. Das hat 10 Tage gedauert, bis das passiert ist. Hat Pries in dieser Zeit jemals Zweifel daran gehabt, dass Honka der Täter war?
Nein, er hat keine Zweifel gehabt, denn also, wenn du die Wohnung von jemandem findest und da liegen lauter Leichenteile drin, das kann wohl nicht ohne Wissen dieser Person passiert sein. Und außerdem machte der Honka auch nicht so den Eindruck, als ob er diese Leichenteile für jemanden anderen aufbewahrt hätte. Also ich glaube, hier ging es wirklich darum, ihn selber zum Geständnis zu bewegen und nicht rauszufinden, wer der Mörder ist.
Und wenn man nun so lange mit jemandem zusammensitzt, immer in einem Raum, über Tage, jeden Tag hat es ja stundenlang gedauert, also wenn man dann auch versucht, freundlich zu sein zu einem wirklich sehr brutalen Serienmörder, das, wie man so schön sagt, macht ja was mit einem. Also hat der Ermittler mit dir darüber gesprochen, wie so sein Selbstekel sich entwickelt hat, wenn man das so ausdrücken will?
Also ich glaube, Ekel darf man in so einem Beruf nicht haben, sondern man braucht eine gewisse Distanz. Wie auch ein Chirurg, der operiert oder das ist einfach eine Voraussetzung und Herr Pries hat es auch nie an sich rankommen lassen, so wie er es mir erzählt hat. Ich habe ihn gefragt, was war der schlimmste Fall ihrer Karriere, der sie am meisten mitgenommen hat. Und da hat er das gesagt, was ich auch schon von anderen Ermittlern gehört habe, im Laufe meines Reporterlebens oft gehört habe. Das ist Morde an Kindern. Das nimmt auch die Härtesten mit. Und solche Fälle hat Karl Pries auch in seiner Berufslaufbahn bearbeiten müssen. Dagegen war Honka für ihn, glaube ich, emotional leicht zu verkraften.
Und du hast schon so ein bisschen angedeutet, wie schwierig es war, da Dinge rauszufinden. Es gab ja unwahrscheinlich viele Beweismittel. Die haben Tüten voll Frauenkleidung gefunden in Honkas Wohnung. Über diese Kleidung wollte man die Identitäten der Frauen ja erstmal rausfinden. Und Karl Pries hat auch erklärt, wie das damals gemacht wurde.
Die mussten wir ja erstmal waschen, weil die ja natürlich mit den Leichenteilen auch in Berührung gekommen war und auch entsprechend den Geruch angenommen haben. Haben wir dann die Kleidung gewaschen und dann aufgehängt, diese Kleidung. Ja, wir hatten da einen leeren Raum. Da haben wir den Leinen gespannt und haben die ganze Kleidung nacheinander nummeriert und aufgehängt und dann fotografiert. Und mit diesen Fotos sind wir dann auf St. Pauli, Handschuh, Elbschlosskeller, aber auch da gab es Limits damals. Wir sind überall durchgezogen und haben diese Bilder gezeigt und haben dann, wir hatten ja auch noch keine Namen dieser Frauen. Wenn die Honka gefragt haben, ja, und dann haben wir dann, wie waren denn die Namen dieser Frauen? Sagte er zunächst, erstmal weiß ich nicht. Und als wir dann fragten mit und auch den Namen, viele sagen, hat der hier Frauen können? Ja, der hatte immer was mit der und mit der und mit der. Und da fiel dann auch mal ein Name. Und mit diese Namen Das waren ja meist nur Vornamen. Helga, Anni und wie die alle hießen. Und mit diesen Frauennamen sind wir, und dieser Kleidung sind wir dann durch die Gastronomie auf St. Pauli gezogen und haben das überall gezeigt. Die konnten dann zumindest sagen, ja, diese Kleidung meine ich mal bei der so und so gesehen zu haben. Ja, und wie ist der Name? Ja, den Nachnamen kenne ich nicht, aber ich weiß den Vornamen ganz genau. Aufgrund mit diesen Vornamen sind wir dann bei uns in die Karteien gegangen. Das ist sehr aufwendig und haben dann versucht, mit diesen Namen entsprechende Bilder zu finden. Und mit diesen Bildern dann wieder sind wir wieder in die Gastronomie. Ist das die man mit Fritz Honka zusammen? Ja, die ist das.
Und damit, mit dieser Methode, also mit den Fotos dann in die Etablissements zu wandern, damit sind Sie dann letztendlich erfolgreich gewesen?
Ja, das war ganz, ganz klassische Ermittlerarbeit eigentlich. Sie haben die Wäsche aufgehängt im Polizeipräsidium, abfotografiert, sind mit den Fotos durch die Kneipen gezogen, haben die Kleidungsstücke rumgezeigt, haben dann schließlich Vornamen gesagt bekommen, dann dazu Nachnamen. Und so, ja, die berühmte Schneeballrecherche oder Ermittlung in diesem Fall. Der Schneeball wird immer größer. Man bekommt immer mehr Informationen, bis es ein wirklich rundes Bild gibt. So haben sie dann die Namen der Opfer identifizieren können. Trotzdem darf man sich diese Arbeit nicht so leicht vorstellen. Es ist halt eine Recherche im Milieu. Und das Milieu auf der Reeperbahn auf St. Pauli war damals noch eine Nummer härter als heute, wo es sehr touristisch ist eigentlich, also Partymeile. So, Herr Pries hat mir erzählt, wie sie dann in den Elbschlosskeller reinkamen und mit dem Foto von Tisch zu Tisch, hat es so einem Mann gezeigt, der ihm sagte, der hatte eine Frau auf dem Schoß sitzen und er hat gesagt, du, komm mal in 5 Minuten wieder, ich habe ihn gerade drin stecken.
Es gab natürlich noch nicht die ganzen sozialen Netzwerke und dementsprechend auch nicht diese ganzen Fotos, die jetzt so rumschwirren, wenn irgendwo was passiert. Aber die Presse war allgegenwärtig. Also überall standen Fotografen, die versucht haben, in diese Wohnung zu fotografieren. Es gab dauernd Pressekonferenzen, auch im Jahr 1978. Hat Karl Pries jemals sich bewusst gemacht, was für ein Fall das ist? Also was, wie geschichtsträchtig das alles ist, woran er gerade arbeitet?
Ja, die große Aufmerksamkeit, die bekommt man natürlich auch als Kriminalbeamter mit. Allerdings ist das nicht der einzige Fall, spektakuläre Fall, in dem er ermittelt hat. Er hat zum Beispiel auch einen Doppelmord, den Mucki Pinzner verübt hat, der Kiezkiller der 80er Jahre, so ein Auftragskiller. Da war er als erster am Tatort. Wenn man 30, 40 Jahre bei der Polizei ist, dann haben wir, glaube ich, einige solcher spektakulären Fälle mitgemacht in der Mordermittlung. Dass der nun nochmal 40 Jahre später so hochschwappen würde, in einem Roman und in einem Film, das hat auch Karl Pries damals nicht ahnen können.
Hast du den Eindruck jetzt nach deinem Gespräch, dass Karl Pries inzwischen, also nach all dieser Zeit, nachvollziehen kann, warum sich Menschen so für diese grausamen Verbrechen von Fritz Honka interessieren? Immer noch?
Nee, ich glaube, das kann er immer noch nicht. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit, dieses kleine Missverständnis, denn er hat mir auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, sagen Sie mal, Kriminalbeamter und schrecklich mit diesen schrecklichen Dingen zu tun zu haben, würden Sie das nochmal machen jetzt, wenn Sie 18 wären, nochmal zur Polizei gehen, zur Mordermittlung, hat er gesagt, ja, das ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und das können sich wahrscheinlich wenige Leute vorstellen, die sich für diese Themen so interessieren.
Hast du durch diese Arbeit und auch durch die Gespräche mit Karl Pries einen anderen Blick auf die Kriminalpolizei bekommen?
Nein, dieses Gespräch mit Karl Pries und der Fall Honka haben eigentlich das Bild bestätigt, das ich auch bisher schon von der Polizei hatte. Das ist nicht immer ganz so spektakulär, wie man es im Kino sieht oder im Tatort, aber doch einen großen Respekt für ja, die nüchterne Hartnäckigkeit, mit der diese Leute im Alltag arbeiten.
Das sagt Malte Herbig. Und mehr zu diesem Thema und seinem Gespräch mit Karl Pries gibt es natürlich im aktuellen Magazin Echte Verbrechen. Mein Name ist Anja Götz. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und natürlich auch bei dir, Malte. Vielen Dank.
Danke dir.